Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei, wie so gut wie fast immer, der Tobi B und der Tobi W. Grüß euch!
Grüezi!
Hallo!
Na, Freunde?
Oh, Tobi, ich dachte, du machst auch was Spektakuläres. Mach mal so einen verbalen Handstand jetzt.
Aber begrüß ich unsere Hörer mal. Ist das spektakulär mit genug oder nicht?
Ja, sauberer Einstieg, meine Herren.
Ei. Wie geht's uns?
Ja, und dir?
Ja, und Ihnen?
Ja.
Sehr gut.
Und selbst?
Das freut mich sehr. Das ist ein Gespräch mit ganz außergewöhnlicher Tiefe. So mag ich das. Und das kann man auch nahezu unendlich weitertreiben.
So kennt man es nicht anders.
Ja, wollen wir über das Wetter E-Pod reden, ey, oder?
Ist Qualitätspott.
Genau.
Mhm.
Ja. Kalt ist es, bedeckt.
Kalt ist es, ja, jetzt. Komm, wir reden über das Wetter.
Ja.
Über das Wetter.
Wir hatten minus 9 Grad heute Morgen, als ich zum Bäcker wollte. Ekelhaft, sage ich dir.
Boah.
Da wären wir gerne in Santiago. De Chile.
Oh ja,
richtig gerne. Das wäre einfach mal 40 Grad wärmer da. Oder so in der Art.
Ich habe gerade festgestellt, was für ein schlimmes Millenniumskind ich bin, weil ich gerade einfach gegoogelt habe, wie das Wetter in Mainz ist, weil ich halt heute nur zum Müll rausbringen draußen war und sonst nur am PC gesessen habe. Ein Grad und sonnig.
Okay, sonnig gehe ich dann mal von aus, hättest du auch selber rausfinden können, oder?
Ja.
Hast du ein Fenster?
Ich habe ein Fenster, ich sitze jetzt nicht in so einem großen Man Cave, ich habe schon zwei große Fenster hier. Und kein Wölkchen am Himmel, wie es im Winter so üblich sein kann, potenziell möglicherweise manchmal.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, als wäre das die Regel in Deutschland, dass im Winter der Himmel blau ist.
Ja, nee, aber ist schön. Und zülpig? Bestimmt auch.
Zülpig ist nur bedingt schön, hauptsächlich grau, aber noch so 5-6 Grad kälter als bei dir, würde ich sagen. Also wir sind definitiv nicht über Null gekommen bislang. Ich glaube, das wird auch heute nichts mehr.
Nee.
Deshalb
denke ich
fröstelig draußen.
Oh, wisst ihr noch, wie schön das Wetter letztes Jahr beim Berlin E-Prix war?
Der Tobi und ich müssen uns nur vor einer Woche zurückerinnern, wie schön das Wetter da war.
Oh, das war so schön.
Ja, das ist auch schön, aber das ist jetzt nicht... Das Wetter der letzten Woche ist nicht so eine gute Überleitung wie das Wetter vom Berlin E-Prix letztes Jahr. Man kann nämlich jetzt Tickets kaufen für den Berlin E-Prix der Saison Nummer 5. Es ist soweit.
Berlin, wir fahren nach Berlin.
Die Leute warteten und scharrten mit den Hufen. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann man sich die Karten endlich kaufen. Link gibt es bei uns auf der Website und den Zeitplan auch. Und wenn man sich den anguckt, dann denkt man sich, was? Freitag und Samstag? WTF ist denn jetzt da schon wieder los?
Ey, aber die Leute, die haben wirklich, also vor lauter Füße scharren schon fast nach Neuseeland durchgebuddelt gehabt, glaube ich. Also so oft, wie ich jetzt auch angesprochen wurde, Tobi, wann gibt's Karten für Berlin? Und ich konnte immer nur sagen, ich weiß es doch auch nicht, ich will doch auch Karten kaufen, keine Ahnung. So oft, also da sind wir fast schon auf der anderen Seite gewesen. Aber immerhin, jetzt gibt's Karten und es gibt ein Event, wie Phil ganz richtig sagt, an 2 Tagen. Das Ganze hängt mit König Fußball zusammen. Ist nämlich mal wieder DFB-Pokalfinale am Berlin-E-Prix-Wochenende.
Man könnte sich wirklich mal fragen, ob in Tempelhof so viel los ist, dass man kein anderes Wochenende kriegt. Naja, muss ja in den Rennkalender passen, hauptsächlich.
Ich glaube, das liegt am Rennkalender und nicht an Tempelhof oder den Veranstaltern in Berlin. Ich glaube, denen wäre das auch ganz recht, wenn die eher Fans, ich meine, da gehen ja auch Fans verflöten, ne? Wenn die sagen, ja, ich fahre jetzt nach Berlin am Wochenende, aber nicht zum Autorennen gucken, sondern natürlich dann zum Fußball gucken. Ach, naja, aber nun ist es halt so, DFB-Pokalfinale am Samstagabend, 25. Mai, im Berliner Olympiastadion. Und am Samstagnachmittag, ebenfalls 25. Mai, Formel-E-Rennen auf dem ehemaligen Berliner Flughafen in Tempelhof.
Ja, am ganz frühen Nachmittag ist das Rennen ja schon vorbei. Das geht nämlich ganz zügig. Aber lass uns doch vorne anfangen. Also jetzt haben sie es wegen Fußball auf Freitag und Samstag gestreckt. Und dann machen sie also die Trainings schon am Freitag. Und so Roborace und iPace, eTrophy und so weiter. Machen sie auch alles schon am Freitag. Also das Qualifying, das Rennen nicht. Von der E-Trophy.
Genau, ja.
Genau. Und dann ist da irgendwie tatsächlich Programm von morgens 9 bis abends 18.30 Uhr, ohne dass wirklich was Ernsthaftes passieren würde. Und dann am Samstag fangen die an um 8.45 Uhr mit dem Qualifying.
Ja, ja.
Und um, ich mein, 13, um 13 Uhr ist das Rennen.
Ich meine, sonst ist das zweite freie Training um die Zeit zu Ende. Nee, das erste freie
Training. Das erste freie Training.
Ja, 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 das ist richtig. Aber im, die Trainingszeiten sind nicht so wichtig. Die Qualifying-Zeiten sind wichtig, ne? Und ja, dann bis morgens, morgens so, Berlin wird, ne, von schwarz zu blau. Und dann ist kalt und feucht und da ist keine Haftung und nix. Und dann müssen die da Qualifying fahren, während da der Dunst sich gerade eben hebt über dem Tempelhofer Feld, das ja hinter der Strecke auch nur aus Gras besteht irgendwie. Also weiß nicht, ob das so schlau ist, aber das sehen wir ja dann. Vielleicht macht es ja nochmal extra spannend.
Ja. Man muss dazu sagen, am Freitag ist zwar die ganze Zeit Programm auf der Strecke, allerdings so wirklich ernst wird's wirklich erst so ab 12 Uhr mittags. Da ist dann auch Öffnung des E-Village, da kann man dann auch mit seinen Eintrittskarten rein, über die können wir gleich nochmal ein bisschen reden, aber eigentlich wird's freitags erst ab 12 wichtig und dann samstags eben ab 8.45 Uhr mit dem Formel E Qualifying. Tobi, du wolltest noch was sagen, ich hab dir das Wort aus dem Mund gerissen, sorry.
Ja, zum Qualifying, das ja schon relativ früh am Morgen ist, mag natürlich sein, aber das ist natürlich auch für alle Piloten gleich. Eventuell hat die erste Gruppe mit den Meisterschaftsführenden dann einen kleinen Nachteil, was das angeht. Wenn die Temperaturen dann im Laufe des Qualifyings ein bisschen klettern, wenn die Luftfeuchtigkeit dann ein bisschen zurückgeht. Aber ich glaube, da reden wir über 10 Minuten. Das sollte eigentlich im überschaubaren Bereich sich abspielen.
Jetzt das müssen wir aber auch noch mal die Zeiten erwähnen, ne?
Genau.
Weil jetzt reden wir hier über Zeiten. Tobi, erstes freies Training der Formel E. Wann, an welchem Tag und um welche Uhrzeit?
Genau, das ist am Freitag um 15.30 Uhr.
Der 24. Mai.
Der 24. Okay. Mai, natürlich.
So, dann ist direkt im Anschluss iPace E-Trophy Qualifying. Und wann ist das zweite freie Training?
Das zweite freie Training ist dann um 18 Uhr.
Und dann geht's am Samstag weiter, ne? Dann ist erstmal Schläfchen und dann ist früh aufstehen angesagt für alle, die gucken wollen. Weil dann geht's wann los mit dem Samstagstag, Tobi?
Genau. Wie eben schon gesagt, das Formel E Qualifying um 8.45 Uhr ist der erste Programmpunkt am Samstag.
Okay. Und der zweite?
Ist anschließend Roborace um 10.05 Uhr bis 10.45 Uhr.
Roborace? Hören meine Ohren da richtig? Roborace?
So sieht das aus. Das ist ja schon in der Vergangenheit mal angekündigt worden, aber es scheint dann jetzt tatsächlich so zu sein, dass in dieser Saison mehrere Test-Events stattfinden. Da wird auch in der nächsten Zeit noch ein Artikel zukommen, dass der Lucas Di Grassi da nämlich ein bisschen was angekündigt hat, dass sich diese Saison da noch ein bisschen was tun wird, wo auch die Zuschauer was von mitbekommen werden. Nicht wie beim letzten Berlin E-Prix, wo dann ja sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass man da ein neues Rennformat mal probiert hat oder ausprobiert hat. Nein, dieses noch in dieser Saison, also dieser Formel-E-Saison soll es mehrere Testveranstaltungen geben, wo tatsächlich Roborace zum Einsatz kommen wird.
Okay, also dann Roborace fertig, 10.45 Uhr und dann kommt ja mein Highlight vom ganzen Rennwochenende. Programmpunkt 3.
Die Autogrammstunde.
Ja, die aber nur eine Autogrammhalbstunde ist, weil die 30 Minuten dauert.
Genau.
Aber die ist immer super.
Aber sehr stressig.
Die ist auch immer super, nur muss man sich in der Regel, wenn man ganz früh dran sein will, auch schon direkt nach dem Qualifying da anstellen. Denn wenn man sich tatsächlich zuerst noch der Roborace angucken will und dann erst zur Autogrammstunde strömen will, ist da schon alles voll.
Da muss man dazu sagen, für diejenigen, die noch nie in Berlin waren, das ist ja ein altes Flughafengelände und auch in diesem alten Flughafengelände setzen sich die Fahrer tatsächlich hinter die Check-In-Schalter und wie als würdest du jetzt gleich dein Gepäck aufgeben oder sowas, nur kriegst du halt dann keine Bordkarte in die Hand gedrückt, sondern eine Autogrammkarte und kannst dann zum nächsten Schalter gehen. Das ist richtig, richtig cool gemacht, finde ich. Also die Autogramm-Session, die gefällt mir immer super. So, danach ist direkt im Anschluss E-Race, dann Fahrerparade um 12 und dann wird so richtig ernst eine Stunde später, nicht wahr, Tobi?
Richtig, dann eine Stunde später, um 13.03 Uhr, soll das Rennen schon losgehen.
Das ist jetzt 3 Stunden früher als sonst, ne?
Genau.
Wie lange dauert es?
Ja, genau wie alle Rennen diese Saison, 45 Minuten plus eine Runde. Und dann soll um 14 Uhr anschließend die Siegerehrung sein. Und anders als bei früheren Berlin-Epris ist nach der Siegerehrung des Formel-E-Rennens aber noch nicht Schluss. Dann kommt nämlich noch das Rennen, also die Startaufstellung, Rennen und Siegerehrung der Jaguar I-Pace E-Trophy.
Die auch schon wieder. Ja, aber die guckt sich ja keiner an.
Da gehen alle schon nach Hause oder zum Fußball dann.
Ja, also ich meine, wenn das nach dem Rennen ist, dann guckt das doch niemand mehr an.
Verstehe ich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also
bestimmt fürchten sie tatsächlich einfach Abwandern von Zuschauern vor Ort und auch am TV. Und die TV-Sender machen natürlich vor DFB-Pokalfinale auch einen Groß auf Fußball, ne? Und da fängt ja die Berichterstattung ein bisschen früher an. Bei Formel E ist es ja so, wenn du da eine halbe Stunde vor dem Rennen was erzählt bekommst, da kannst du ja schon glücklich sein. Beim Fußball, da redet man ja tagelang über so ein Spiel auf allen Kanälen.
Das stimmt. Und es ist ja nicht nur das Herrenfinale, ne? Da ist ja auch noch in Berlin, oder ich glaube, in Berlin ist dann auch noch das Amateur-Nachwuchs-Jugendfinale oder sowas.
Richtig super.
Ich glaube, das wird in der ARD übertragen.
Echt?
Und Frauenfinale ist auch noch. Ich weiß allerdings nicht, wo das ist.
Ne, Frauenfinale Frankfurt? Ist meines Wissens nach in Köln, aber das ist auf einen anderen Termin verschoben. Das ist nicht an dem Wochenende. Frauen-DFB-Pokal.
Das war zumindest letztes Jahr so. Okay, na gut.
Nee, das war letztes Jahr so, das haben sie dieses Jahr aber geändert.
Da siehst du mal, wie viel Ahnung ich noch von Fußball habe.
Ach, das macht nichts. Gut. Wir machen ja Formel E nicht Fußball.
Richtig.
Gar nicht so schlimm, hör mal.
Okay. Also, halten wir fest, es gibt Karten, die kosten Geld. Momentan sind sie noch billig und zwar 20% billiger. Das muss man unbedingt noch hinterherwerfen. Also im Normalpreis definitiv kosten die so. Du kannst natürlich Karten kaufen, entweder Einzelkarte Freitag plus Einzelkarte Samstag oder als Kombikarte für beide. Das sparst du ein bisschen Geld bei. Regulär kosten die dann als Kombikarte 55 Euro. Das ist jetzt nicht viel, viel günstiger. Ich glaube, zusammen, also mit 2 Einzeltickets würde es 60 Euro kosten, jetzt nur 55. Das ist der Regelpreis. Momentan sind sie aber deutlich billiger, 20% nämlich, weil es den Frühbucherrabatt noch gibt. Das heißt, wenn du schon so im Hinterköpfchen hast, oh, ich möchte zum Formel-E-Rennen nach Berlin 2019 im Mai, dann am besten noch vor dem 31. Januar die Karten bestellen, weil so kann man noch ein bisschen Geld sparen.
Gute Idee.
Ja. Der Early Bird.
So viel dazu. Dann lass uns doch ein bisschen zurückspulen. Wir sind ja jetzt relativ fern in der Zukunft, so mit Ende Mai. Lass uns doch mal zurückspulen und hinausschauen in die nähere Zukunft, nämlich den kommenden Samstag. Da ist ja schon wieder ein Rennen, steht uns bevor, und zwar in Santiago de Chile, wo zum zweiten Mal auf die Strecke gegangen wird, wobei das nicht ganz richtig ist. Es wird zwar auf eine Strecke gegangen, aber nicht dieselbe wie letztes Jahr.
Ja, stimmt. Ja, letztes Jahr waren wir eben so in der Stadt, ne? Und dieses Mal sind wir in einem Park. Grund ist, weil die Formel E in der Stadt mal wieder nicht so gut angenommen wurde von den Anwohnern. Ich meine, kann man ja verstehen, also damit plagen wir uns seit Jahren rum. Wenn man eben ein großes Event in einer Stadt plant, dann muss man irgendwem auf die Füße treten. Und die Chilenen und Kanadier waren es ja damals in Montreal, die haben besonders laut geschrien, als man ihnen auf den Fuß getreten ist. Deswegen wurde das Rennen in Montreal ganz gestrichen und in Chile glücklicherweise nur verlegt. Und jetzt starten wir nicht mehr im Stadtzentrum auf Straßen, sondern auf Straßen im sogenannten O'Higgins Park. Das ist die zweitgrößte Parkanlage von Chile. Also das ist auf jeden Fall ein bekannter Ort, wenn man aus Santiago kommt. Den O'Higgins Park, den kennt man. O'Higgins, das war einer der Gründerväter von modernen Chile, ne? So, und da ist jetzt eben die Formel E zu finden im O'Higgins Park auf einer neuen Strecke.
Ja, wie findet ihr die so?
Geiler.
Geiler als die alte, oder? Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt.
Also zumindest aus Fahrersicht. So optisch ist, glaube ich, die alte schon ziemlich super gewesen.
Oder was meinst du mit optisch? So vom Außenanschauen oder vom Layout?
ja. Ach, der Fluss hat mir gefallen.
Ja, über Flüsse fahren, das ist eigentlich, ich weiß nicht, warum das so mega faszinierend ist, wenn Rennen über Brücken gehen, aber irgendwie ist es immer cool.
Ja, 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 aber der, ich meine, der Fluss, der war ja, der Rio Mapocho, wie er hieß, der war ja halt wirklich, also eine Katastrophe eigentlich. Das war ja ein Rinnsal an
überschaubarer Fluss.
Fäkalien irgendwie, das war so wie ein Kanal, so ein Abwasserkanal, aber ohne Dach eigentlich, so sah das aus. War jetzt nicht der schönste Fluss, aber immerhin über den Fluss sind wir gefahren. Und dann dieser schöne Teil mit dem Waldstück am Parque Forestal, wo sie dran vorbeigefahren sind, dann die Ausfahrt aus der Boxengasse. Das hat mir alles schon ganz gut gefallen. Aber aus Fahrersicht muss ich sagen, ist jetzt nicht die neue Strecke unbedingt anspruchsvoller, aber es gibt ein paar mehr Überholmöglichkeiten und das freut uns, glaube ich, alle.
Das mag jeder.
Tobi, möchtest du uns mal erzählen, wie die Strecke aussieht, wenn wir jetzt kein Bild vom Kurs im Kopf haben? Weil das ist schon ein bisschen her, dass die vorgestellt wurde.
Ja, das ist in der Tat schon ein bisschen her. Das habe ich auch damals einen Artikel drüber geschrieben. Ist mir jetzt gerade beim Vorbereiten der Sendung aufgefallen. Der Kurs ist mal wieder kein typischer Formel-E-Straßenkurs. Mit typischem Formel-E-Straßenkurs meine ich halt diese klassischen 90-Grad-Kurven, die man halt auf diesen Stadtkursen halt hat, wo es tatsächlich nur um die Ecken geht, beispielsweise wie in Zürich vergangene Saison. Wie gesagt, da das Ganze jetzt in einem Park stattfindet, haben wir das in der Form nicht. Was wir aber haben, ist eine sehr, sehr langgezogene Linkskurve, die etwa über ein Drittel der ganzen Streckenlänge geht, also müssten um die 800 Meter lang sein. Die wird von einer Schikane unterbrochen. Das ist Kurve 8, 9, 10. Könnte eine gute Überholmöglichkeit sein. Und dann geht's wieder weiter in diese lang gezogene Linkskurve. Und am Ende der Linkskurve kommt tatsächlich mal eine 90-Grad-Linkskurve. Ein weiterer Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man gut überholen könnte. Dann geht's mit zwei Haarnadelkurven wieder auf die Startzielgeraden zurück. Also ich denke, da werden wir mehrere Plätze haben, wo man zumindest mal versuchen kann, Gegner zu überholen. Inwieweit das denn jetzt tatsächlich möglich sein wird, hängt natürlich auch davon ab, wie breit die Strecke ist, und das kann man vom reinen Streckenlayout natürlich nicht erkennen. Aber ich denke mal, dass auf jeden Fall für Action gesorgt sein wird.
Weiß man, wo die Attack Zone ist?
Ja, das weiß man schon. Die Attack Zone befindet sich in Kurve 3. Das ist eine Linkskurve, nicht ganz eng, sage ich mal, auf der streckenäußeren Seite, also ähnlich wie das in Marrakesch der Fall gewesen ist.
Nur ist die Kurve 3 dieses Mal nicht so lang wie in Marrakesch, ne? Also die wird schon ein bisschen, wie Tobi sagt, nicht ganz, die ist halt enger und man muss ein bisschen mehr einschlagen, vielleicht ein bisschen präziser sein beim Ziel nehmen für die Attack Zone. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fahrer dieses Mal wieder ein, zweimal die Aktivierung verpassen können. Zumindest beim ersten oder zweiten Versuch. So viel zur Strecke. Lohnt sich die mal anzugucken? Am besten am Mittwoch unsere Vorschau angucken oder auf den Kalenderseiten auf eformel.de, der Formel-E-Webseite deines Vertrauens. Da gibt's die Karte auch nochmal. Und jetzt müssen wir natürlich reden über die Ausgangslage, ne? Also wir haben DS, die anscheinend das beste Auto haben und die auch den Gesamtstand der Teams anführen vor BMW, Mahindra, Virgin und Nissan. Dann gibt es allerdings Jerome D'Ambrosio im Mahindra, der den Fahrergesamtstand anführt. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wem ich die Daumen drücken soll. Wer hat denn jetzt das beste Auto von allen?
Dem drückst du die Daumen. Bist du denn wie heißt das nochmal, Erfolgsfan? So kenne ich dich ja gar nicht. Was ist mit Jaguar, Tobi? Was ist mit Jaguar? Letztes Jahr nur Jaguar und jetzt so.
Jaguar.
Was ist da los? Die Leute sind doch komplett verwirrt. Ich meine, Jaguar hat Daumendrücken nötig, sage ich mal. 6. Platz, 15 Punkte. Ne? Da fehlt viel auf die Spitze. Aber sie sind vor Audi, ist ja auch schon mal was.
Ja, über die sollten wir auch reden. Was ist mit Audi los? Aber Tobi, erzähl mir erstmal, wem sollte ich, wenn ich jetzt ein doofer Erfolgsfan bin, die Daumen drücken?
Ja, als doofer Erfolgsfan oder als jemand, der unbedingt meint, mit Sportwetten etwas Geld gewinnen zu müssen, da finde ich, ist die Kohle schon am besten in einen DS-Sieg investiert. Also Jean-Éric Vergne ist in meinen Augen der klare Favorit. Hat in den beiden Rennen, die wir schon hatten, ja auch gezeigt, dass der DS definitiv das schnellste Auto ist. Wurde einmal an einem technischen Problem mit anschließender Durchfahrtsstrafe am Sieg gehindert und in Marrakesch lag es am Fahrer. Wie gesagt, da hat er ja dieses sehr, sehr optimistische Bremsmanöver in der allerersten Kurve versucht und dabei Sam Bird getroffen, sich anschließend gedreht, für ganz viel Chaos gesorgt und ist dennoch von ganz hinten wieder bis gut nach vorne gekommen und am Ende Fünfter geworden.
Das war also toll. Aus Zuschauersicht.
Ja, definitiv. Aber so kann es natürlich nicht ewig weitergehen. Ich habe die Befürchtung, dass es dann doch irgendwann mal ganz normal für Vergne laufen sollte und er nicht durch irgendeine dumme Geschichte nach hinten geworfen wird. Und dann sehe ich ihn ganz klar als Favorit auf den Sieg.
Mhm. Aber die BMWs sind denn schon stark im Nacken, oder? Meinst du nicht? Die können ja, wenn sie jetzt mal mit beiden Autos nochmal ankommen demnächst und sich weniger aufeinander konzentrieren, sondern eher darauf, irgendwie das Beste fürs Team aus dem Rennen zu machen, da ist doch nach wie vor ordentlich was drin.
Ja, definitiv. BMW ist von der Rennpace her in meinen Augen ganz klar das zweitstärkste Team, aber auch noch mit deutlichem Abstand vor den Verfolgern. Die hätten ja auch in Marrakesch einen Doppelsieg feiern können nach den Problemen der DS-Tichitas. Haben sie aus bekannten Gründen nicht gemacht, aber das wird denen auch nicht nochmal passieren, denke ich.
Ja, sonst können sie gleich beide einpacken einfach.
Ja, ich fürchte auch. Ja, wie gesagt, das sind für mich die beiden Teams, die eigentlich von der reinen Papierform her vorne stehen müssten. Dahinter haben wir dann doch drei, vier Teams, die ziemlich auf Augenhöhe sind.
Mahindra
auf jeden Fall. Jérôme D'Ambrosio, gute Leistung bisher, hat natürlich auch das passende Rennglück gehabt, im Gegensatz zu seinen Teamkollegen. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass Pascal Wehrlein in Marrakesch weit unter Wert geschlagen wurde. Wie gesagt, Mahindra ist auf jeden Fall eins der Teams, die in meinen Augen dann unmittelbar dahinter liegen. Virgin nach der Leistung jetzt in Marrakesch auf jeden Fall, wo Bird und Freins es beide aufs Podest geschafft haben. Sebastian Buemi im Nissan Edams gehört für mich da auch damit mit rein. Oliver Rowland ist da noch nicht ganz auf einem Niveau, ja, sein Teamkollege. Und ja, wo wir sie eben angesprochen haben, die beiden Jaguars gehören da für mich auch mit dazu zu der Gruppe.
Mhm.
Ja, und dann leider erst die Audis, die Titelverteidiger, die einfach im Moment nicht die Performance haben, wie sie zum Beispiel das eigene Kundenteam hat.
Ja, das erstaunlicherweise, ne?
Genau, das ist einerseits erstaunlich, andererseits wahrscheinlich auch echt frustrierend, wenn du zum Audi-Team gehörst. Wenn die anderen mit deinem Equipment besser sind als du, das ist schon,
Gut, kann natürlich viele Gründe haben. Vielleicht hat Virgin irgendwas im Simulator gefunden, was die Abstimmung angeht, dass die Autos einfach stabiler liegen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Virgin besser mit dem Antriebsstrang zurechtkommt. Also ich denke, vom Antriebsstrang her sollten die eigentlich gleichwertig sein. Es wird irgendwas anderes sein, was man bei Virgin einfach besser hinbekommt als bei Audi selbst. Wie gesagt, kann an der Abstimmung liegen, kann am Reifenmanagement liegen. Weiß ich nicht, gibt da viele mögliche Gründe. Vielleicht tatsächlich an der Software. Wie gesagt, man weiß es nicht genau. Aber definitiv, für mich ist Virgin Air eher ein Favorit auf ein gutes Ergebnis als Audi.
Meinst du, das bleibt so oder das wird ein bisschen wie letzte Saison? Dass sie dann ihre Pace schon finden?
Ich denke, das wird mit Sicherheit nicht lange dauern, bis die Audis auch ihre Pace wieder finden werden. Nur die Testmöglichkeiten sind halt begrenzt. Nico Müller hat jetzt zwar zweimal die Bestzeit gefahren bei den Tests in Marrakesch, aber ob die Erkenntnisse, die daraus gewonnen worden, reichen, um auch in Santiago vorne zu sein, weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen. Müssen wir tatsächlich abwarten und werden wir wahrscheinlich auch erst im Qualifying in Santiago sehen.
Tobi-Leine, du warst jetzt sehr still.
Ich überlege gerade, also ich habe Tobi nichts mehr hinzuzufügen. Der hat ja eigentlich alles aufgezählt, was aufgezählt werden muss. Ich sehe auch ganz persönlich DS ganz vorn in Sachen Performance. Und dann, ja, so ein Knäuel an BMW, Mahindra und Virgin Autos, wo vielleicht BMW am weitesten vorn liegt, aber Mahindra, Virgin mindestens auf Augenhöhe. Und damit,
ich sagte, die BMWs sind wieder vor DS dieses Wochenende.
Oh, echt?
Mhm.
Bold move, my friend.
Sag ich dir.
Ja, aber ist cool.
Ja, wir sind ja nicht.
Also,
kann alles passieren.
Kann alles passieren. Ich gehe nicht wirklich mit, aber kann durchaus möglich sein. Ja, also Tobi habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich freue mich einfach nur auf ein großartiges Rennen. Ich überlege gerade, ob wir schon den Zeitplan durchgegangen sind und wann ich das Rennen jetzt im Fernsehen gucken kann.
Da wollte ich jetzt gerade hinkommen.
Ja, dann komm mal da hin.
Ja, komm ich mal. Also, in Santiago geht's um 12 Uhr mittags los mit dem ersten freien Training. Das kannst du aber nicht im TV gucken.
Schlafen!
Ja, du kannst super lange aus... Also, ich meine, du guckst sowieso nicht im TV, aber wer auch immer im TV gucken möchte, der ist bis eine halbe Stunde vor Rennstart erstmal mit gar nichts versorgt, aber kommen wir gleich drauf. Also, das ist der erste freie Training. 12 Uhr, nicht im TV, aber im zu bezahlenden Eurosport-Player und auf YouTube. Auch ohne Geoblock, glaube ich, ne? Training ist auch immer ja, ohne Geoblock.
Richtig.
Dann das zweite freie Training, 14.15 Uhr. Nicht im TV, aber im Eurosport-Player und auf YouTube. Dann das Qualifying um 16 Uhr. Das kriegst du nur im Eurosport-Player, denn da machen sie, wenn ich mich nicht irre, auf YouTube schon den Geoblocker an.
Stimmt.
Und somit kriegen wir es in Deutschland nicht live zu sehen im TV, aber eine Zusammenfassung davon um 19.30 Uhr auf Eurosport im Fernsehen. Und dann
aber,
ja.
Aber es gibt natürlich, oder wolltest du das gleich noch sagen? Nein, es gibt natürlich das Qualifying für alle, die es sehr, sehr brennend interessiert und die auf gerne zusätzliche Infos haben wollen, gibt es natürlich auch wieder unseren sehr beliebten Live-Ticker, den einer der Kollegen betreiben wird. Ich weiß nicht, ob es schon abgesprochen ist, aber in Marrakesch also, hat das ja der Tobi gemacht.
Genau, ich erinnere mich daran, wie der Timo gesagt hat, ach Tobi, ist super, dass du jetzt immer den Live-Ticker machst. Deswegen gehe ich mal davon aus, macht der Tobi, oder?
Ja, macht der Tobi.
Ja, finde ich gut.
Das ist um 16 Uhr, da ist er auch schon ausgeschlafen.
Ja, der guckt sich ja auch die Trainings an. Der ist schon ab 12 Uhr auf den Beinen, seinen kurzen. So, und dann Rennen ist um 20.03 Uhr, super Zeit, kann man sich richtig gut merken, peilt einfach 8 Uhr an abends. 20.03 Uhr, Eurosport 1 überträgt live und auf dem ZDF im Internet gibt's den passenden Livestream. Und wenn man es verpasst, verschläft oder am Wochenende Besseres zu tun hat, so Samstagabend, da kann man am 30.01., das ist der Mittwoch, um 17 Uhr oder am Donnerstag, den 31.01. um 0.30 Uhr sich nochmal die Wiederholung bei Eurosport angucken.
Um 0.30 Uhr?
Ja, das sind die besten Sendeplätze. Ja, das ist so, weißt du, der Programmplaner hat sich gedacht, okay, guck mal, hab hier Stunde Programm, wo schiebe ich das hin? Da gab's früher mal, ich weiß nicht mehr, Mad TV hieß das, war ein super PC-Game, wo man Programmverantwortlicher war von einem Fernsehsender. Fand ich richtig gut. Und ich glaube, das ist tatsächlich im TV immer noch so, wie da in diesem Spiel. Auch das Programm ist genauso beschissen. Naja, gut.
Ach, Mann, oh Mann.
Naja, ja. Okay. Und wer gerne Jaguar I-Pace E-Trophy gucken muss, will, der muss sich noch gedulden. Also will, kann er sein, weiß man nicht. Der muss sich noch gedulden, denn so wie im letzten Rennen fährt auch bei diesem Rennen die IPSE-Trophy nicht, aber am 16.02. in Mexiko sind sie wieder mit dabei. Wow. Hätte ja da so gebrummt.
Ich habe hier nicht gebrummt.
Nee?
Ach so, doch, ich habe gebrummt.
Ein Fahrzeug.
Das, oder, ja, das Motorrad vor meinem Fenster. Ja, hier, wo ganz jetzt langsam die Sonne sich dem Horizont entgegenneigt, das ist nicht mehr ganz so blau da Himmel wie am Anfang der Sendung noch, es wird dunkel.
Ja.
Langsam sieht man die Flugzeuge in der Einflugschneise für den Frankfurter Flughafen, die über meinen Kopf entlang fliegen und an der Hauptverkehrsstraße, an der ich hier sitze, fährt hin und wieder mal ein blubberndes Motorrad vor.
Mann, wie romantisch. Wenn beim Tobi die rote Sonne im Meer versinkt. Ach, schön.
Bitte, bitte, liebe Zuhörer, schneidet das raus. Ich möchte es irgendwo anbringen und einbringen.
Ja, nächstes Mal packe ich mir noch die Ukulele dazu. Da wird das alles richtig gut. Ja, gibt es sonst noch was?
Wir beiden müssen eigentlich mal Ukulele so separat voneinander lernen und dann ein Duett klimpern.
Ja, kein Problem. Also ich kann jetzt 6, 7 Akkorde, da ist schon einiges möglich an Songs.
Das sind schon 6, 7 mehr als ich kann.
Ja, guck mal an.
In was habe ich mich hier reingeritten gerade?
Ja. Oh. Ja, 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 der Druck ist hoch, der Druck ist viel, der Pressure. Okay, aber zu Santiago gibt es nichts weiter zu erzählen, glaube ich, oder? Dann beschäftigen wir uns einfach in den kommenden Tagen mit der Vorfreude auf das nächste Rennen. Habt ihr noch was?
Yeah.
Nein. Richtig?
Tobi?
Alles gut? Passt.
Passt.
Tobi W., bist du noch da? Er ist noch da.
Ich bin selbstverständlich.
Okay, dann jetzt kommt ja die wichtige Faktenecke. Die will man ja nicht verpassen. Also gut zuhören. Fakten.
Der Formel E Fakt der Woche.
Empanadas. Das ist das Nationalgericht von Chile. Das besteht aus Zwiebeln und Hackfleisch und Ei, Oliven, Rosinen, ein paar Kräutern. Das alles in der Teigtasche zusammengeknüllt, in den Ofen, fertig ist das Empanada-Gebäck. Und dieses Nationalgericht müsste man 23.480 Mal backen oder braten. Ich weiß gar nicht, was man damit tut. Ich habe jetzt gerade in den Ofen gesagt, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht. Produzieren und die aneinanderreihen, um den Kurs in Santiago einmal zu umrunden. Ja, ein Fakt aus Absurdistan für all unsere lieben Faktenfreunde.
Ja, das gefällt mir. Das klingt auch ein bisschen appetitlich, so gefüllte Teigtaschen. Das ist eigentlich immer gut. Gibt's dazu Dips auch schon, oder? Weiß man nicht. Müssen wir auf Eurosport gucken, was die an Rennvorschau so liefern. Letztes Mal haben sie marokkanischen Tee getrunken. Jetzt gibt's vielleicht Empanadas. Und dann werde ich ganz genau schauen, ob da gedippt wird.
Tipptopp.
Tipptopp. Genau. Ja, nice. 23.480 Stück.
Ja.
Wow. Da wäre man gerne schon so ein Empanadas-Pac-Man irgendwie. Hätte ich schon Bock drauf. Ist aber womöglich unhygienisch, wenn das auf der Straße liegt. Ja, lass uns das nicht zu Ende denken.
Kurz zur Zubereitungsart. Es gibt dreieckige Empanadas de Horno mit Fleischfüllung, die werden im Backofen gebacken. Und es gibt Empanada Frita aus einem ähnlichen Teig, die in Öl oder Schmalz frittiert werden.
Ja, guck an.
Also gibt's beides.
Und mehr davon hören wir demnächst in Phils Kochecke.
Genau, das ist immer die beste Idee, den die Kochecke machen zu lassen, der einfach überhaupt nicht kochen kann. Also, nicht gut.
335 Kalorien laut Internet pro 100 Gramm.
100 Gramm. Wie viel Stück sind 100 Gramm? 3?
Ja, keine Ahnung.
Ja? Ich glaube, bei einer 10 cm langen Teigtasche sind wir nicht weit von 100 Gramm entfernt.
Ja, wenn da noch eine Füllung drin ist. Lass mal höchstens 2 Stück sein für 100 Gramm.
Ich glaube eher sogar noch weniger. Da muss eine schon 100 Gramm haben. Aber.
Ja, aber es ist ja nahrhaft gefüllt und gesund mit Gemüse auch, ne, Zwiebeln.
Ja, natürlich, ja. Ist ja
Kräuter.
Das ist ja ganz was Gesundes.
Genau. Ja, stell dir vor, die wären noch karamellisiert oder sowas. Dann würde ich sagen,
nein.
Nein.
Aber dann könntest du auf der Kirmes verkaufen.
Ja, karamellisierte Empanadas. In so einem deutschen Foodtruck geht einfach alles, sag ich dir.
Ich wollte sagen, das ist Marktlücke.
Oh Mann, so viele gute Ideen.
Ich muss mal an einem E-Village in Berlin.
Ja, ah, da habe ich schon Bock drauf. Das wird lecker. Ist immer gut.
Ach, gut.
So,
schön.
Dann
Empanada.
Lassen wir die Sendung ausklicken, meine Freunde. Es ist schon wieder
Santiago de Chile, die Empanada. Freunde, viel Spaß beim Rennen nächstes Wochenende, ne?
Ja, ich bin gespannt, ob es so unterhaltsam wird wie das letzte Rennen, das ja wirklich einfach extraordinär und außergewöhnlich unterhaltsam gewesen ist. Man hat ja jetzt auch so ein Auge auf den einen oder anderen, ne? Schafft Wern die erste Kurve? Schaffen die BMWs die letzte Kurve? Das, man muss halt wirklich auch gucken, was passiert, denn mittlerweile passiert doch wirklich so viel. Ne? Wer kriegt den Attack-Mode hin? Wer ist zu doof? Und es ist, da steckt zu viel drin. Und wer gewinnt auf einmal, weil er einfach in Ruhe sein Rennen gefahren ist und die anderen waren zu doof? Also es ist einfach so, es ist eine Wundertüte, sage ich euch. Ich freue mich.
Es wird fantastisch.
Richtig
gut. Und alles mitzulesen auf eformel.de.
Beste.
Und danach mitzuhören auf patreon.com/epod. Wir sind zwar nicht da, aber irgendwas gibt's bestimmt dann zum Hinterherhören. Leider sind wir nicht in Santiago vertreten dieses Mal. Die letzten beiden Rennen waren wir ja vor Ort mit Redakteuren. Santiago ist leider nicht ganz so erreichbar, weil wir halt alle noch was anderes zu tun haben und Besseres zu tun haben, als mal eben für ein Wochenende nach Südamerika zu jetten.
Echt? Was hast du denn Besseres zu tun? Aber da können wir offline drüber sprechen.
Ja. Naja, aber auf patreon.com/epod gibt's dann trotzdem was zu hören. Unter anderem ist am Montag nach dem Santiago Epri wieder Alphabetentag. Fast das Wort noch gerettet.
Alphabet.
Analphabetentag. Da haben wir nämlich eine neue Serie eingeführt auf Patreon, wo wir einmal die Formel E thematisieren, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Heißt Thema A wie Aerodynamik, zwei Wochen später Thema B wie Break-by-Wire und jetzt Thema C wie
Chile.
Nach dem Santiago Epri am Montag. Das gibt's auf Patreon zu hören. Obendrauf noch Pre- und Post-Show von allen Aufnahmen, die wir machen. Wir laden Interviews im O-Ton hoch, die wir aufnehmen. Es lohnt sich wirklich mal vorbeizugucken. Patreon.com, P-A-T-R-E-O-N. .com/epod.
Das war aber jetzt auch die volle Lotte. Vielen Dank dafür. Euch Jungs, vielen Dank fürs Mitquatschen. Euch Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß nächste Woche. Samstag geht's los. Wir sind gespannt und freuen uns auf ein heißes Rennen. Und danach hören wir uns wieder. Machtet gut. Tschüss.
Viel Spaß.